Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 22. Februar 1997, heute vor genau 25 Jahren, verkündeten Forscher des Roslin-Instituts in Schottland eine Sensation. Sie hatten erstmals ein ausgewachsenes Säugetier geklont, das heißt Nachwuchs mit exakt identischem Erbgut gezeugt. Das Klonschaf Dolly, dessen Bild damals um die Welt ging, entstand aus einer Euterzelle, die die Wissenschaftler seinem genetischen Muttertier entnommen hatten. Den Kern dieser Euterzelle hatten die Forscher in eine entkernte Eizelle verpflanzt. Dort hatte er dann quasi das Kommando übernommen und die Zelle sich zu einem Schafembryo entwickelt, den eine tierische Leihmutter dann ausgetragen hatte. Professor Eckhard Woll vom Lehrstuhl für molekulare Tierzucht und Biotechnologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat das Klonen mittels Kerntransfer, also die Dolly-Methode, kurz nach der Erfolgsmeldung aus Schottland selbst ausprobiert. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, kam die Meldung von der Geburt des Klonschafs Dolly damals Anfang 1997 überraschend für Sie oder lag dieser Durchbruch sozusagen in der Luft?
Es war nicht völlig überraschend. Man hatte vorher auf reproduktionsbiologischen Kongressen schon gehört, dass das Team in Schottland da etwas unterwegs hat. Und das war auch der Grund, warum wir in dieser Phase dann schon selbst begonnen haben, auch das Klonen von Rindern zu versuchen. Wir hatten vorher schon mit embryonalen Zellen Kerntransfer gemacht, mit Zellen aus ganz frühen Embryonalstadien. Und nachdem bekannt wurde, dass die Schotten eben eine Trächtigkeit beim Schaf unterwegs haben, mit Zellen eines erwachsenen Tiers, haben wir das dann auch versucht.
Das Faszinierende war ja, dass da aus einer reifen Zelle eines erwachsenen Tieres plötzlich wieder ein Embryo entstand, der dann als komplett neues Jungtier, aber mit identischem Erbgut heranwuchs.
Das hat in der Tat ein Dogma der Biologie so etwas aus den Angeln gehoben, dass Differenzierung von Zellen, Spezialisierung von Zellen eine Art Einbahnstraße ist. Aber Dolly hat eben gezeigt, dass man durch den Kerntransfer diesen Prozess umkehren kann, dass man aus einer spezialisierten Zelle auch wieder eine totipotente Zelle machen kann, aus der sich eben ein komplettes Individuum entwickeln kann.
Sie waren in Deutschland mitführend bei der Entwicklung dieser Technologie. Anfang 1999 kam das erste Klonkalb namens Uschi zur Welt an der LMU München, wo Sie damals gearbeitet haben, gezeugt mit ganz ähnlichen Methoden wie das Klonschaf Dolly. Sie haben damals, also 1999, gegenüber Spektrum der Wissenschaft gesagt, Uschi wird sicher ein sehr glückliches Leben haben. Wie ist es diesem Kalb denn ergangen?
Nun, tatsächlich wurde die Uschi schon Ende 98 geboren, am 23. Dezember 98. Und es ist ihr gut gegangen. Sie ist über 10 Jahre alt geworden. Sie hatte dann leider einen Unfall und musste deswegen eingeschläfert werden. Aber sie hatte mehrere Nachkommen auf ganz normalem Wege und ist sogar Großmutter geworden.
Das heißt, die anfängliche Befürchtung, dass geklonte Tiere nicht so gesund wären wie natürlich gezeugte, hat sich da schon nicht mehr bewahrheitet?
Das hat sich da nicht bewahrheitet. Es gab ja die Theorie, dass geklonte Tiere schneller altern, dass sich die Chromosomenenden, die sogenannten Telomere, verkürzen. Aber in späteren Studien hat sich das nicht bewahrheitet.
Allerdings waren die Klontechnik ja am Anfang irrsinnig ineffizient. Also ich habe gelesen, als Forscher um ihn Wilmut sich an Dolly versucht hatten, also am Roslin-Institut in Schottland, mussten 277 Euterzellen des Muttertiers mit Eizellen fusioniert werden, bevor es einmal geklappt hat. Beim Klonkalb Uschi waren es dann nur noch 147 Versuche, die nötig waren bis zum Erfolg. Wo stehen wir denn heute in puncto Effizienz der Klontechnik?
Nun, leider muss man sagen, dass die Effizienz sich nicht wesentlich verbessert hat. Der wichtigste Einflussfaktor ist die jeweils verwendete Zelllinie. Also selbst wenn man Zelllinien vom gleichen Zelltyp, zum Beispiel von Bindegewebszellen oder von Stammzellen, mesenchymalen Stammzellen verwendet, können da sehr große Unterschiede in der Effizienz erkennbar werden. Von manchen Zelllinien gelingt es überhaupt nicht, Nachkommen zu erzeugen. Andere funktionieren besser und es hängt auch von der Tierart ab. So funktioniert in aller Regel das Klonen beim Rind besser als bei allen anderen Tierarten. Da kann man Effizienzen von 10-20% erreichen, das heißt geborene Nachkommen bezogen auf die auf Empfängertiere übertragenen geklonten Embryonen.
Es gab ja nach Dolly dann eine regelrechte Bonanza beim Klonen von Haus- und Nutztieren. Also auf Dolly folgten Mäuse, Kaninchen, Hunde, Ziegen, Mulis. 2001 kam die erste Klonkatze auf die Welt. Ihr Name war Copycat. 2003 das erste geklonte Pferd. Wie haben Sie diese turbulente Phase der Technologieentwicklung und Verfeinerung erlebt?
Nun, natürlich haben viele Arbeitsgruppen versucht, dieses Dolly-Experiment bei anderen Spezies zu reproduzieren, was ja auch wichtig war. Inzwischen wurde die Klontechnologie bei mehr als 20 Tierarten erfolgreich angewendet. Die Effizienzen, wie gesagt, variieren zwischen den Tierarten. Beim Rind funktioniert es nach wie vor am besten. Im Allgemeinen liegen die Effizienzen in der Größenordnung wenige Prozent Nachkommen bezogen auf die übertragenen Kerntransferembryonen.
Bei Rindern gibt es ja auch schon klare Einsatzbereiche. Also Zuchtbullen zum Beispiel werden heute oft geklont und ihre Samen letztlich über Generationen weiter benutzt. Wo sehen Sie denn in anderen Bereichen heute mit 25 Jahren Abstand sinnvolle Einsatzfelder der Klontechnologie?
Nun, wir arbeiten oder wir nutzen diese Technologie in erster Linie für die genetische Modifikation von Schweinen. Einerseits, um diese Schweine als Spender von Zellen, Geweben oder ganzen Organen für die Xenotransplantation nutzen zu können. Zum anderen aber auch, um menschliche Krankheiten in Schweinen nachzuahmen. Hier ist der große Vorteil, dass man die eigentliche genetische Modifikation ohne jeden Tierversuch in Zellkulturen durchführen kann, dass man dann bereits in der Zellkultur feststellen kann, ob alles gut geklappt hat. Und erst wenn das sichergestellt ist, nutzt man einmalig das Klonen, um aus den gezielt genetisch modifizierten Zellen die entsprechenden Tiere zu generieren, in unserem Fall Schweine. Und die können dann in aller Regel ganz normal über Zucht weitervermehrt werden.
Stichwort Xenotransplantation, da ranken sich große Hoffnungen rum, die kürzlich befeuert wurden, weil in den USA erstmals einem todkranken Patienten ein Schweineherz implantiert wurde, das genetisch menschenähnlicher gemacht war. Sie arbeiten selbst auf diesem Gebiet mit solchen humanisierten Schweinen, die dann geklont werden als potenzielle Organspender für Menschen. Wie weit sind wir denn von dieser Vision noch entfernt?
Dieser Heilversuch in den USA hat gezeigt, dass das tatsächlich funktionieren kann. Der Patient ist ja nach mehreren Wochen immer noch am Leben und es scheint ihm gut zu gehen. Was man dafür machen muss, ist, die Spenderschweine genetisch zu modifizieren. Das Spenderschwein, das für den Versuch in den USA verwendet wurde, trug 10 genetische Modifikationen. Es handelte sich auch um das Herz eines geklonten Schweines. Wir gehen eigentlich davon aus, dass man mit weniger Modifikationen auskommt, in der Größenordnung 5 bis 6. Und hier bietet eben das Klonen den Vorteil, dass man diese Modifikationen in Zellen elegant kombinieren kann. Und erst wenn das gelungen ist, nutzt man einmalig das Klonen, um ein Schwein zu erstellen, würde dann aber für den klinischen Einsatz die Tiere über Zucht generieren, weil man dann ausschließen kann, dass es zu keinen Nebenwirkungen kommt, die eben inhärent in dieser Klontechnologie sein können.
Das heißt, man würde Zellen genetisch verändern, menschenähnlicher machen, dann ein Tier klonen und das dann über Zucht so vermehren, dass man wirklich eine ganze Herde hätte, um potenzielle Spenderorgane bereitzustellen, zum Beispiel Herzen.
Genauso würde man das machen. Man hat das für das Herz vor Augen, aber theoretisch ginge es auch für Nieren oder wir arbeiten zum Beispiel auch an Pankreasinseln zur Behandlung von Patienten mit Typ 1 Diabetes.
Wie lange sind Sie und Ihre Leute davon entfernt, auch in Deutschland klinische Tests zu machen mit solchen Spenderorganen aus genetisch veränderten, geklonten und dann gezüchteten Schweinen?
Nun, derzeit sind wir noch auf der Ebene der präklinischen Tests, das heißt der Transplantation von solchen mehrfach genetisch modifizierten Schweineherzen in Pavianen. Aber das funktioniert sehr gut, sodass man damit rechnen kann, dass auch innerhalb der nächsten wenigen Jahre in Deutschland eine klinische Studie möglich sein wird.
Springen wir nochmal eine Ebene zurück zur Klontechnik, die ja heute Jubiläum feiert mit der offiziellen Bestätigung der Geburt des Klonschafs Dolly. 2008 haben chinesische Forscher vermeldet, sie hätten Affen mit der Dolly-Methode geklont. Der Weg zum Klonen von Menschen ist damit im Prinzip gar nicht mehr so weit. Wo sehen Sie denn persönlich Grenzen der Klontechnik? Gibt es Dinge, die tabu bleiben sollten?
Also das Klonen von Menschen sollte absolut tabu bleiben. Es gäbe auch überhaupt keinen vernünftigen Grund, Menschen zu klonen. Und es wäre auch verwerflich, weil man sozusagen einen Menschen damit zu einem bestimmten Zweck erzeugen würde, was absolut ethisch inakzeptabel wäre.
Aber bei Tieren, würden Sie sagen, gibt es keine Grenzen?
Bei Tieren gibt es natürlich auch Grenzen. Bei uns in Deutschland ist alles, was mit Klonen zu tun hat, ein genehmigungspflichtiger Tierversuch, wobei man in jedem Einzelfall nachweisen muss, dass eben das Vorhaben sinnvoll und ethisch vertretbar ist.
25 Jahre Dolly. Über die Entwicklung vom ersten Klonschaf bis zur Xenotransplantation sprach ich mit Professor Eckhard Wolf von der Tierärztlichen Fakultät der LMU München.